Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium Kapitel 1, passend zur Adventszeit. Wir hatten ja am ersten Advent mehr den Blick nach vorn. Wir erwarten die Rückkehr Jesu. Im zweiten Advent haben wir dann uns mehr damit beschäftigt, wie sind wir bereit für ihn, wie sollen wir jetzt leben. Und heute am dritten Advent wollen wir nochmal zurückschauen auf die erste Ankunft Jesu. Es ist also die Situation, dass Maria vom Engel erfahren hat, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger wird und dass ihre Verwandte Elisabeth auch schwanger geworden ist. Und dann lesen wir hier Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Wenn wir zurückblicken auf das erste Kommen, dann bedeutet das für uns vor allen Dingen große Freude. Wir wollen uns freuen. Aber diese Situation von damals, wollen wir uns das mal heute vorstellen. Wenn ein Teenager-Mädchen, und viel älter war Maria nicht, also eine sehr junge Frau, vielleicht noch in der Schule, in der Ausbildung, unverheiratet, ohne finanzielle Versorgung und wahrscheinlich mit schlechter Bildung schwanger wird, und dazu noch der Vater des Kindes nicht da ist oder sagt, er geht weg. Was passiert dann in den meisten Fällen? Das Kind wird abgetrieben. Und wenn eine schon etwas reifere, ältere Frau schwanger wird, dann wird das Kind genau untersucht und es wird geschaut, gibt es da irgendwelche Anzeichen, dass vielleicht die Schwangerschaft nicht einwandfrei läuft, dass das Kind eventuell krank sein könnte oder dass die Mutter irgendwelche körperlichen Probleme bekommen könnte. Und wenn das irgendwie ist, dann wird in den meisten Fällen das Kind abgetrieben. Johannes und auch Jesus, der Sohn Gottes und der Vorläufer des Sohnes Gottes, die bräuchten heutzutage nicht mehr warten, bis sie dann das Mannesalter erreicht haben, ihre Botschaft verkünden, angefeindet werden und ermordet werden, so wie es damals geschah. Heute würden sie wahrscheinlich schon im Bauch ihrer Mutter ermordet. Ja, in der Adventszeit, da geht es um Freude. Und wir werden uns das heute genau anschauen, warum wir uns freuen können. Aber dennoch wollen wir diesem Thema nicht aus dem Weg gehen. Und deshalb lautet mein erster Punkt heute: Abtreibung ist nicht normal, sondern Sünde. Ja, diese Gesetzesgebung, die Richtung, in die sie heute geht, soll uns vor allen Dingen eins suggerieren und auch das Sprechen darüber: Abtreibung ist was ganz Normales. Aber so ist es nicht. Im Jahre 2020 wurden nach offizieller Statistik 99.998 Kinder in Deutschland abgetrieben. In Niedersachsen, also hier in unserem Bundesland, 8.627. Das heißt, Abtreibung ist die dritthäufigste Todesursache. Täglich werden, um das nochmal ein bisschen in Relation zu setzen, mehr als doppelt so viele Kinder abgetrieben, als jährlich im Straßenverkehr ums Leben kommen. In über 97% der Abtreibung findet die Abtreibung nach der sogenannten Beratungsregelung statt. Ja, das Beratungsgespräch wird geführt und das führt dann meistens dazu, dass dann auch trotzdem das Kind abgetrieben wird. Und in ungefähr 95% aller Kinder, die Kinder, die Down-Syndrom haben, die werden auch schon vor der Geburt getötet. Und je später die Abtreibung dann erfolgt, desto grausamer klingen und sind die Methoden, das Kind zu töten. Ich erspare euch das jetzt, diese Details. Ihr könnt euch da einen Überblick verschaffen. Es gibt genug Material dazu im Internet. Macht das. Man muss, auch wenn es hart ist, sich einen Einblick über diesen Holocaust verschaffen. Damit wir es eben nicht einfach hinnehmen. Damit es für uns Christen nicht einfach auch ein Thema wird, was heutzutage halt normal ist. Abtreibung wird oft mit dem Satz gerechtfertigt, mein Bauch gehört mir. Oder, und das ist vielleicht noch schlimmer, wenn der Vater der werdenden Mutter sagt, bekommst du das Kind, dann bin ich weg. Und dieser Wahnsinn, was da stattfindet und was als normal hingestellt werden soll, es wird noch deutlicher durch den Druck, der heute in diesen Tagen auf Menschen ausgeübt wird, die, dass sie sich bitte schön impfen lassen sollen. Oder eben tatsächlich die Impfpflicht. Versteht ihr, ein Kind darf im Mutterleib getötet werden, weil mein Bauch gehört mir. Aber der Mensch soll sich impfen lassen, soll einen Eingriff in seinen Körper vornehmen, in vielen Fällen gegen seinen Willen. Gestern war ja hier eine große Demo, da waren über 2000 Leute unterwegs. Viele hielten mit Recht das Schild hoch, My Body, My Choice. Wobei ich als Christ sage, auch dein Leib gehört Gott und ist dafür da, um Gott zu verherrlichen. Wisst ihr, der Wahnsinn wird noch deutlicher, wenn wir uns die neuen Tierschutzgesetze anschauen. Ich meine, wir Christen sollten definitiv für Tierschutz sein. Und sicherlich, es ist keine schöne Verfahrensweise, dass männliche Küken direkt nach der Geburt geschreddert werden. Und deshalb soll jetzt schon das Geschlecht des Kükens im Ei bestimmt werden, damit schon das Ei vernichtet werden kann, denn die Aufzucht von männlichen Küken, die lohnt sich einfach wirtschaftlich nicht. Aber wurde herausgestellt, dass das Ei, dass das Kükenembryo schon bereits nach ein paar Tagen Brutzeit Schmerz empfinden kann. Also nach spätestens 7 Tagen Brutzeit empfindet das kleine Embryo da schon Schmerz. Und deshalb ist schon ein weiteres Gesetz vorgesehen. Also das Schreddern, das ist verboten, aber es ist noch ein weiteres Gesetz vorgesehen, wo sozusagen schon vor dem 7. Tag geklärt werden muss, was das Geschlecht ist, damit es dann vernichtet werden kann. Im Internet habe ich da von einer Zeitung gelesen, während sich der fortschrittliche Teil der Menschheit für die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen, ergo für die völlige Legalisierung der Abtreibung bis zur Geburt stark macht, ja am besten bis die Wehen einsetzen, haben die Küken humanistische Fürsprecher gefunden. Ab dem 7. Brütungstag soll auch der Abbruch des Brutvorgangs verboten sein. Nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand können Hühnerembryos ab dem 7. Bruttag Schmerzen empfinden. Das Kind im Leib der Mutter wird gar nicht erst als Mensch, sondern nur als Zellhaufen ohne Wert betrachtet. Dass dieser Zellhaufen ab ungefähr der 6. Schwangerschaftswoche ein schlagendes Herzchen hat, ab der 10. Schwangerschaftswoche alle wichtigen Organe gebildet sind und dass dieser Zellhaufen Schmerz und auch Angst empfinden kann, spielt keine Rolle. Wenn man ein 8 Wochen altes Kind hat, das passt hier wie so eine Nussschale groß auf die Handfläche, da ist alles dran. Ein kleines Menschlein. Und was schreibt Lukas, von dem wir das Evangelium gerade gehört haben, der ja Arzt war, wie uns die Bibel berichtet, was schreibt dieser Arzt unter der Inspiration des Heiligen Geistes, also Gottes, welcher nicht bloß weiß, wann das Leben beginnt, sondern welcher das Leben schenkt, welcher es geschaffen hat. Er schreibt im Vers 41, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Heutzutage gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen einem Baby im und außerhalb des Bauches. Außerhalb hat es Menschenrechte und auch Menschenwürde, innerhalb nicht. Die Bibel macht hier keinen Unterschied zwischen außerhalb und innerhalb. Das Wort für den ungeborenen Johannes hier ist das gleiche Wort wie für Jesus in der Krippe, ist das gleiche Wort wie für den Johannes, der 8 Tage alt ist, ist das gleiche Wort für die Kinder, die im Vorschulalter sind und zu Jesus gebracht werden, damit er sie segnet. Es ist immer dieses Paidos, dieses Kind. Also was ist hier im Bauch von Elisabeth? Es ist ein Baby, ein Kind, ein Mensch geschaffen im Bilde Gottes. Ein Leben von Gott geschaffen und gewollt. Im Psalm 39 lesen wir das. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in mein Buch geschrieben und noch bevor einer von ihnen begann. Das ist ja nur eine Stelle in der Bibel. Nur eine Stelle, aus der dieses Geschenk eines neuen Lebens, ja, des Lebens überhaupt deutlich gemacht wird. Aber die Bibel hat auch viel dazu zu sagen über die Beendigung des Lebens, über Abtreibung, über den Mord an Kindern. Ja, ganz klar, du sollst nicht töten. Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Oder 3. Mose 20, Vers 2, sage zu den Israeliten, wer unter den Israeliten oder den Fremdlingen in Israel eins seiner Kinder dem Moloch gibt. Ja, damals gab es die Sitte, da gab es einen Götzen, der forderte Menschenopfer. Dem wurden tatsächlich Kinder geopfert. Das war so das Grausamste, was im Land Kanaan als Götzendienst stattfand. Und Gott hat schon, noch bevor sie überhaupt ins Land gekommen sind, gesagt, wer das macht, der soll des Todes sterben. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Oder 1. Mose 6, Vers 9, also ganz am Anfang der Bibel hat Gott schon gesagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Jede Frau, die ihr Kind abgetrieben hat, und jeder Mann, der seine Freundin oder Frau dazu gedrängt hat, hat Blut an seinen Händen. Die haben Blut an ihren Händen. Und viele werden sich dann sagen, ja, der Frömmste bin ich nicht. Viele von denen, die das nicht gemacht haben. Aber zumindest habe ich ja sowas noch nicht gemacht. Ich habe kein Blut an meinen Händen. Ich habe noch kein Kind getötet oder dergleichen. Aber wisst ihr, was uns Jesus sagt, uns allen? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Nach Jesu Maßstäben, das ist der Sohn Gottes, der das Gesetz auslegt, das ist sozusagen der göttliche Maßstab, haben wir alle Blut an unseren Händen. Durch jede einzelne Sünde, die wir tun, haben wir schon den Tod, dieses Gericht verdient, denn die Bibel sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Wird Gott das Blut an den Händen der Menschen, die ihre eigenen Kinder getötet haben, rächen? Wird Gott die Schuld, die jeder von uns auf sich geladen hat, rächen? Wie wird er diese Schuld einfordern? Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde steht dort bei diesem Gebot. Du sollst nicht töten. Aber Elisabeth ruft, gesegnet seist du, Maria. Und der kleine Johannes noch im Bauch, der hüpft vor Freude, als er nur die Stimme der Maria hört. Warum? Weil Maria ein Kind in sich trägt, Weil Maria Jesus Christus, den Sohn Gottes, in sich trägt, weil endlich Advent ist, nämlich Ankunft, die Ankunft des Sohnes Gottes auf der Erde. Gott selbst kommt in diesem Kind, in unsere Welt. Und dieses Kind, Gott, wird später dann ans Kreuz gehen und wird sich seine Hände und Füße von Nägeln durchbohren lassen. Und er wird sagen, meine Hand für deine Hand und meinen Fuß für deinen Fuß, meine Wunden für deine Wunden und mein Leben für dein Leben. Gottes Sohn kam auf diese Welt, um selbst diese Blutschuld zu bezahlen. Er kam für Mörder und Vergewaltiger, für Kinderschänder, Ehebrecher, Götzendiener, Homosexuelle, Süchtige, Habgierige, Gotteslästerer, Räuber, Lügner, Stolze, Neidische, für Fresser und Säufer, Unbarmherzige, für Faule, für Lieblose. Und ihr könnt das ewig fortführen. Er kam für Sünder. Er kam für Verlorene. Er kam für uns. Er ist an das Kreuz gegangen und er musste sterben. Warum? Wegen Sünde. Wegen unserer Sünde. Er kam, um uns zu retten. Er kam, um diesen brennenden Zorn Gottes auf den Menschen auf sich zu nehmen. Wir haben das schon gehört, schon oft, aber ich habe auch darüber gepredigt in diesem Jahr. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wisst ihr, in diesen Tagen erinnern wir uns daran, dass es wirklich passiert ist. Dass Gott wirklich in diese Welt schon gekommen ist, dass Rettung schon da ist. Es gibt einen Ausweg, eine Rettung aus Sünde und Gericht. Möge die Sünde noch so groß sein. Ja, möge es selbst ein Mord sein. Wisst ihr, wer der Erste war, für den Jesus gestorben ist? Der Erste, der befreit wurde, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, das war Barabbas, der einen umgebracht hatte. Unsere Freude über die Ankunft Jesu in dieser Welt und über Weihnachten sollte uns deshalb umso mehr erfüllen. Es ist erschütternd, was in dieser Welt stattfindet. Es ist erschütternd, wenn wir unser eigenes Leben manchmal sehen und die Sünden, die wir auf uns laden. Umso mehr dürfen wir uns freuen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und so komme ich zu meinem zweiten Punkt oder zum ersten Punkt über diesen Predigttext. Und den nenne ich einfach großer Segen. Es ist ein großer Segen, dass Jesus gekommen ist. Und wir haben heute die Vorgeschichte teilweise gehört von dieser Szene hier. Ja, Elisabeth ist im hohen Alter schwanger geworden. Der Engel Gabriel hat Zacharias, den Mann von Elisabeth, im Tempel besucht, hat ihm das gesagt. Später kommt dann der Engel auch zu Maria. Maria weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Ja, sie hört, okay, ich soll jetzt schwanger sein vom Heiligen Geist. Ich soll den Sohn Gottes zur Welt bringen. Stellt euch das mal vor, ein 14, 15, 16 Jahre altes Mädchen kriegt den Auftrag von Gott, du bringst jetzt bitte meinen Sohn zur Welt und ziehst ihn groß. Und dann kommt dieser Vers vom Engel, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Und Maria nimmt diese Worte ernst und vor allem, sie braucht Gemeinschaft in diesen Tagen. Sie braucht eine Vertrauensperson, mit der sie reden kann. Elisabeth war ihre Verwandte, sie war in einer ähnlichen Situation. Es war auch eine ganz besondere Schwangerschaft. Und um jetzt diese Gemeinschaft zu haben, um diesem Wort des Engels auch gehorsam zu sein, da geht Maria jetzt nicht einfach die Straße rüber zu Elisabeth, auch nicht auf die andere Stadtseite, sondern sie muss bis ins Bergland gehen, ungefähr 120 Kilometer langer Fußmarsch. Sie war eine junge Frau, wahrscheinlich noch ein Teenager. Wie gesagt, es war sehr heiß in diesen Tagen, es war gefährlich. Was hat sie alles auf sich genommen, um Gottes Wort zu folgen und Gemeinschaft zu haben? Das ist hier nicht der Hauptpunkt in diesem Predigttext, aber ich finde es trotzdem genial. Was hat Maria auf sich genommen, um Gemeinschaft zu haben mit Gleichgesinnten? Die Frage lautet natürlich, was nehmen wir auf uns? Welche Strecke, welche Bedingungen, welche Kosten, welche Gefahren, um Gemeinschaft zu haben, um Gott gehorsam zu sein? Wir sehen, Maria scheute keine Mühen und dann, Vers 40, kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und stellt euch vor, als Maria kam, sah Elisabeth ihre ältere, also so eine Oma, ja, alte Verwandte, mit so einem Bauch, 6. Monat, ich weiß nicht, wie groß der dann ungefähr so, ja. Schon allein der Anblick war für sie eine Glaubensstärkung, eine Freude. Es stimmt. Und dann noch die Reaktion, ja, dann die Reaktion von Elisabeth und also die Worte Elisabeths und dann die Reaktion von dem Baby im Bauch von Elisabeth, ja. Vers 41, und es begab sich, als die Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wird in diesem Augenblick vom Heiligen Geist erfüllt und fängt jetzt sozusagen an, im Geist Gottes zu sprechen. Sie rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen. Oder gepriesen steht dort, aber es ist das Wort gesegnet bist du unter den Frauen. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Maria war ja nicht besser als andere Frauen. Sie war nicht heiliger. Sie war eine ganz normale, junge Frau, aber sie war gesegneter. Warum? Wegen dem Kind in ihr. Also den Sohn Gottes im Bauch zu haben, welch ein Segen, sagt Elisabeth. Wie viel mehr muss der Mensch gesegnet sein, der Jesus, den Sohn Gottes, im Herzen hat? Jesus sagte dann später, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus sagt, ich werde mit meinem Heiligen Geist in deinem Herzen Wohnung machen. Ich ziehe da ein. Und das heißt, dass der an Christus glaubt und den Heiligen Geist hat, ein Kind Gottes geworden ist. Jesus sagt uns, der allmächtige Gott, oder in Christus sagt uns der allmächtige Gott, ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Kinder sein. Welch ein Segen, Kind Gottes sein zu dürfen. In Jesus ist Gott selbst gekommen. Jesus ist sein einziger, sein eingeborener Sohn. In Jesus wandelt Gott selbst in unserer Mitte. Und Elisabeth erkennt das durch den Heiligen Geist und sie ruft aus, wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie kann mir diese Ehre zuteil werden? Also das erste war, welch großer Segen, ja? Aber der zweite Punkt lautet, hohe Ehre, welch hohe Ehre. Wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, sagt Elisabeth. Herr, das heißt, im Griechischen steht dort Kyrios, das ist die Übersetzung von dem hebräischen Yahweh. Und Yahweh, das ist der Name Gottes, so nennt er sich selbst, zum Beispiel gegenüber von Mose, ich bin der ich bin. Und dieser Name Gottes, der wird hier in der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium über 20 Mal verwendet. Und er bezieht sich jedes Mal eindeutig auf Gott, Gott den Vater, wenn man so will. Nur hier, an dieser Stelle, bezieht er sich auf Christus. Warum? Weil Christus Gott ist. Das hat Elisabeth erkannt. Und sie ist die Erste, die das erkannt hat. Sie ist die Erste, die Jesus als Gott anbetet. Ich habe im letzten, diesem Jahr auch eine Predigt gehalten über verschiedene Jünger von Jesus und habe gesagt, ja, der Andreas, glaube ich, habe ich gesagt, das ist der Erste, der ihn anerkannt hat. Nein, war es doch nicht. Elisabeth war die Erste. Also nicht, als er auferstanden war, als er Blinde und Lahme heilte, als er böse Geister austrieb, übers Wasser ging oder die Fischnetze füllte, oder vielleicht in dem Moment, als der Heilige Geist wie eine Taube bei seiner Taufe auf ihn herabgekommen ist. Oder vielleicht, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel die Fragen der Gelehrten beantwortete. Alles Momente, wo man hätte merken können, oh, das ist einer von Gott. Nein, als der göttliche Same von Maria empfangen wurde, als Jesus in Form von einem kleinen Zellhaufen, nicht größer als 1-2 Millimeter, da war. Da betet sie ihn schon als Gott an. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth ist hier voller Demut. Welche Ehre, dass sie an diesen Ereignissen teilnehmen darf, dass sie selbst ein Teil davon sein darf. Und wisst ihr was, welche Ehre für jeden Menschen, weil Gott Mensch geworden ist. Weil Gott gekommen ist, um uns Menschen zu erlösen. Gott hat uns wert geachtet. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Und darum kam sein Sohn, um uns zu suchen und zu retten. Um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Also durch dieses Kind ist Maria so gesegnet. Durch den Besuch der Mutter des Kindes wird Elisabeth hochgeehrt. Und jetzt kommt das Nächste, durch dieses Kind hüpft das Kind, und zwar der kleine Johannes im Leib seiner Mutter vor Freude. Das ist mein dritter Punkt, bewegende Freude. Bewegende Freude. Denn siehe, als ich die Stimme deines Kindes hörte, die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Also Elisabeth hat in dem Moment den Heiligen Geist, sie spricht Gottes Wahrheit aus. Es war also nicht einfach nur eine Regung, wie ein Kind, das sich ja immer mal bewegt, sondern sie wusste, das ist jetzt wirklich, das geschieht aus Freude. Ich habe gesagt, Weihnachtszeit, Adventszeit ist eine Freudenzeit und das Wort kommt in der Weihnachtsgeschichte im Lukas tatsächlich ganz oft vor. Erst allerdings erschrecken die Leute, dann verwundern sie sich, dann zweifeln sie. Kann das sein? Aber in dem Moment, wo sie beginnen zu begreifen, was hier wirklich geschieht, dann freuen sie sich, dann loben und preisen sie Gott und seinen Mensch gewordenen Sohn. Ja, Maria dann gleich darauf, Vers 47, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Oder Zacharias, als sein Sohn dann geboren wurde, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der hat auch besucht und erlöst sein Volk. Oder die Engel, die dann zu den Hirten sprechen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Und die Hirten dann selbst, ja, sie kehren um, haben das Baby gesehen, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und die Weisen aus dem Morgenland, von ihnen lesen wir, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und schon hier hüpft dieses Kind vor Freude. Und wisst ihr, das war ja auch der Job dieses Kindes, ne? Johannes war der Vorläufer, der Ankündiger von Jesus. Er sollte Jesus ankündigen, er hat sehr zeitig damit angefangen, nämlich schon im Mutterleib, hüpfte er, weil er als Reaktion, ja, jetzt ist er da, hier ist er, vor Freude. Aber natürlich auch, weil jetzt klar war, dass Gott seine Verheißung der Errettung erfüllen würde. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt heute. Wir hatten diesen großen Segen, hohe Ehre, bewegende Freude. Und jetzt kommen wir zum größten von allen, diese ewige Rettung, die Christus gebracht hat. Ewige Rettung. Was sagt Elisabeth hier als letztes der Maria? Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Selig bist du, weil du geglaubt hast. Wer selig ist, der ist heil, der ist gerettet. Warum ist Maria gerettet? Warum ist sie selig? Weil sie geglaubt hat. Nicht, weil sie irgendwie besser ist, irgendwie heiliger ist, dass Maria irgendwie nicht mit normalen Menschen zu vergleichen ist, wie es manche sagen. Nein, das ist es nicht. Warum ist sie selig? Weil sie geglaubt hat. Und zwar Gottes Verheißung. Und Und was hat sie jetzt konkret geglaubt? Sie hat den Worten geglaubt. Was hat sie gehört? Was hat der Engel ihr gesagt? Schauen wir nochmal da drauf. Lukas Kapitel 1, Abvers 30. Wir haben es heute in der Lesung gehört. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott wird, der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und die Elisabeth, die bestätigt das jetzt der Maria nochmal. Sie sagt, das soll alles erfüllt werden. Es soll vollendet werden, sagt sie wörtlich sogar im Vers 45. Und wie hat dieses Kind, wie hat Jesus Christus 30 Jahre später diese Verheißung vollendet? Wie hat er den Thron seines Vaters Davids bestiegen? Wie hat er sein ewiges Reich gegründet? Indem er durch Menschenhand, durch Menschen, für die er gekommen ist, um ihnen zu dienen, um sie zu lieben, um sie zu retten, indem er durch ihre Hände ans Kreuz genagelt wurde und dann dort die Strafe für uns getragen hat. Und kurz bevor er starb, sein letztes Wort am Kreuz war dann eben die Bestätigung davon, war genau das, was Elisabeth am Anfang, wo er gerade empfangen wurde, gesagt hat. Sie hat gesagt, es wird vollendet werden, und er als seine letzten Worte hat dann gesagt, es ist vollendet. Es ist vollbracht. Wir leben in einer Zeit, in der wir oftmals durch Reichtum, durch alles Mögliche, was wir besitzen, was wir machen müssen, und natürlich auch durch Sorgen und Bedrängnisse, alle möglichen Ängste, die wir haben, dass wir den Segen und die Ehre und die Freude und auch die Rettung, die Christus gebracht haben, vergessen oder verdrängen. Dass wir es einfach nicht vor Augen haben, dass es für uns einfach nur noch eine Theorie ist. Viele Menschen haben Gott schon ganz und gar verdrängt. Seht, wie Elisabeth und Maria und selbst der kleine Johannes sich gegenseitig ermutigen, ihre Freude teilen und dadurch vermehren. Das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen, unsere Augen auf das Evangelium richten, unsere Freude miteinander teilen und vermehren. Welch ein Segen, welche Ehre, welche Freude, welche Rettung. Und diese Freude dürfen wir jetzt umso mehr haben, weil wir nicht bloß zurückschauen auf das erste Kommen Jesu, sondern weil wir vorausschauen und wissen, er kommt wieder. Paulus schreibt an die Philipper: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Versteht ihr? Freut euch und freut euch. Doppelte Freude, er ist gekommen und er wird wiederkommen. Mitten in dieser sündigen Welt dürfen wir uns freuen. Und Paulus schreibt weiter: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.